Luftpost von Sven Rentschler, der Podcast, bei dem es um gesunde Luft geht. Ich stelle euch hier neue Technologien, interessante Persönlichkeiten und smarte Produkte vor, die uns dabei helfen, damit wir alle auch zukünftig noch saubere Luft atmen können. Hallo, willkommen. Hier sind wir in der Wellness- und Spa-Oase im Schwarzwald. Nein, nicht für uns, obwohl wir es auch vielleicht nötig hätten. Wir sind hier heute im Hotel Engel in Obertal in der Nähe von Baiersbronn, um euch eine ganz tolle, neue, moderne Küchenlüftung vorzustellen. Vitali Ley, unser Vertriebsleiter, Andreas Pfeiffer, Planerbetreuer, meine Wenigkeit, Sven Rentschler, Geschäftsführer. Wir drei wollen euch das ein bisschen näher bringen, warum in so einem Hotel eine Küchenlüftung, weshalb und warum. Die Frage gleich mal an Andreas. Hinter uns sieht man eine Küchenlüftung schon.
Jawohl.
Andreas, warum eigentlich die Küchenlüftung hier?
Hier? Ja gut, hier haben wir eine Küchenlüftung, weil wir halt hier einen Frontcooking-Bereich haben. Und hier wird halt auch gebraten, gegrillt, also zum Beispiel das Frühstück-Omelett wird hier zubereitet. Und dann brauche ich halt eine Erdluftdecke. Und kann ich nicht einfach eine glatte Decke durchziehen, wo gar nichts drin ist, weil das würde irgendwann so gelbe Fettflecken an der Decke geben.
Okay, das muss ich den Zusehern vielleicht noch kurz erläutern. Wir sind leider Gottes mit den Aufnahmen in Pandemiezeiten. Ansonsten wäre vielleicht die Möglichkeit gar nicht gegeben, dass wir heute so einen Film hier machen. Denn wie Andreas gesagt hat, eben normalerweise würde hinter uns jetzt schon das Mittagessen zubereitet werden. Und Frontcooking-Bereich hat Andreas gesagt. Vitali, kannst du das den Leuten, die jetzt nicht so bewandert sind mit Küchenlüftung, mit Küchen, mit gewerblichen Küchen, mit Hotelküchen, was bedeutet das nochmal im Detail, Frontcooking? Was passiert hier und warum das dann eben mit Küchenlüftung nötig macht?
Also Frontcooking ist eigentlich ein Bereich, wo gekocht wird, so dass auch der Gast sieht, was er dann letztendlich auch zubereitet bekommt und auf den Teller kriegt. Ne? So kann man das vergleichen. Das ist ein Raum, es ist keine Trennung, es ist ein Gastbereich und auch der Bereich, wo gleichzeitig Essen zubereitet wird. Und das ist wichtig, wenn Essen zubereitet wird, entstehen natürlich auch ja bestimmte, ich sag mal, Gase. Es entsteht irgendwas, was verdampft und nach oben weggeht. Das muss erfasst werden, das muss rausgeführt werden und auch gleichzeitig wieder reingebracht werden. Und gerade die Nuance beizubehalten, die Balance, gerade wegen Geruch, es darf nicht zu sehr riechen und es darf auch nicht ganz weg sein, der Geruch. Also gerade um den Appetit zu erregen, muss ja das Auge, es ist ja bekanntlich mit, auch der Geruch darf nicht fehlen. Und genau das hier ja macht diesen Front-Cooking-Bereich, Cooking-Bereich aus. Vor allem die Optik in so einem Raum muss harmonieren, muss stimmen. Und ja, das haben wir, denke ich, ganz gut hingekriegt.
Ja, super interessante Schnittstelle hier von Kochbereich zum Gastbereich. Interessant, dass man das funktional in Griff bekommt, wie Vitali gerade gesagt hat. Und eben auch interessant, das Ganze dann eben entsprechend nicht nur funktional zu designen, sondern auch was auf Optik hier machen. Und Andreas vielleicht, Andreas hat mit das Design entworfen, also nicht natürlich vom Hotel, aber was küchenlüftungsmäßig hier passiert ist, das sieht so aus, weil es Andreas auf AutoCAD so gezeichnet hat. Und hier die Frage, warum hast du es so gezeichnet und nicht anders, Andreas?
Ja, gut, ich hätte es selber komplett anders gezeichnet, aber das ist halt in Abstimmung mit dem Architekten. Ist das so entstanden, weil man will ja auch das Bild vom Hotel weiter wahren, selbst hier und jetzt in diesem Design. Und darauf ist das dann halt so halbrund entstanden.
Gut, das, was Andreas gerade sagt, das ist immer so ein bisschen gefährlich, wenn Lüftungstechniker, Ingenieure nur am Design sind. Bei uns gilt die Oberregel Funktion und wir sind mal an der Schnittstelle. Das ist oft die Quadratur des Kreises, weil hier ist die Schnittstelle von Funktion zu Optik. Architekten reden mit Ingenieuren und da kommen dann eben solche schöne Dinge zustande, wenn man sich wirklich austauscht und wenn man eben offen ist. Also auch wir als die Techniker müssen offen sein für Designaspekte. Zum Beispiel, Andreas, was haben wir hier als interessante Designpunkte im Hinblick auf Licht, Material und so weiter?
Ja, also wir haben hier eine kann man sagen, eine halbrunde Ausgabe, eine halbrunde Decke. Das ist quasi unsere Decke angepasst an die Konstruktion von dieser Rundung. Zudem haben wir hier eine komplett schwarze Paneldecke oben drin, also Aluminiumpulver beschichtet, und dazu noch die Abluftkörper komplett als Edelstahl gelassen.
Okay, ja. Das ist wunderschön geworden, und der Vitali hat es vorhin schon angesprochen, auch das wieder die Schnittstelle lufttechnisch. Also wir müssen hier mit der Küchenlüftung saugen, was wir raussaugen, muss aber auch wieder in den Raum rein. Also es muss sich immer die Balance geben, das muss immer ausgeglichen sein. Was wir raussaugen aus dem Gebäude, müssen wir auch wieder ins Gebäude reinbringen. Und das idealerweise so, dass man es nicht hört, dass man es nicht spürt, und das mit ganz ordentlichen, ganz gewaltigen Luftmengen. Wie Vitali, hat man jetzt das hier in diesem Bereich gelöst? Also saugen, reinblasen und dass es keinem zieht, dass man trotzdem die riesen Luftmengen bewegt. Kannst du uns das ein bisschen den Zusehern erläutern?
Klar, natürlich. Also auch da ist es wichtig, wie der Sven schon gesagt hat, alles, was abgesaugt wird, also alles, was hier entsteht, muss rausgebracht werden. Und dementsprechend auch mit Frischluft versorgt werden. Die Frischluft wird über jetzt in diesem Bereich Schlitzauslässe realisiert. Das heißt, über diese kleineren, ja, kaum sichtbaren, auch total in schwarz lackierten Schlitzauslässen wird so viel Luft reingebracht, dass es ausreichend ist, was auch wieder rausgeht, um die Balance zu halten, sodass da keine Zugserscheinungen entstehen. Das ist sehr wichtig, gerade zum Cooking-Bereich. Das Essen muss ständig warm bleiben, und der Gast, der sich hier drinnen bewegt, der darf das nicht mitbekommen, dass da irgendwo eine Zugserscheinung ist, wenn da die Zuluft reingebracht wird.
Wie du vorhin gesagt hast, wollen die Gäste aber Nuancen von dem gebackenen Speck, ich bekomme schon Hunger, trotzdem riechen, aber wieder so riechen, dass man ja den Appetit anregt, dass es nicht zur Geruchsbelästigung wird. Und ja, das braucht Experten auf der Zuluftseite und der Abluftseite, ansonsten kann das relativ schnell auch gewaltig nach hinten losgehen. Was kann da beispielsweise passieren, wenn man das nicht wirklich mit ganz hoher Kompetenz ingeniert und einbringt?
Ja gut, am schlimmsten Fall kann es dazu kommen, dass es extreme Zugerscheinungen gibt. Das heißt, der Phrasen, der hier hochsteigt, wird sich quer durch die ganze Räumlichkeiten verteilen und nicht da hingelangen, wo er hin muss. Der Gast wird es voll mitbekommen, auch ja, direkt am Platz, wo er sitzt beim Essen, dann auch die Gerüche, die dann letztendlich auch stören werden. Ne? Und auch vor allem Zugserscheinungen. Und das ist das Wichtigste, dass es nicht zieht. Und genau diese Kombination muss hier exakt ausgerechnet, ausgeklügelt eingebracht werden.
Gut, und wenn man die Küchenabluft erfasst und absaugen, jetzt für die Leute, die sich mit Küchenlüftung nicht so auskennen, die das im Video vielleicht zum ersten Mal so detailliert sehen, Andreas, wir haben jetzt gelernt, über diese Schlitze hier in der schwarzen Decke kommt die frische, klimatisierte Luft von außen rein in den Raum. Und jetzt kannst du nochmal den Zusehern im Detail erläutern, diese Kochdämpfe, die aufsteigen und die wir absaugen, wo genau, mit was genau und was passiert da? Wird da nur abgesaugt oder wird auch gefiltert oder gereinigt? Kannst du da noch kurz einen Satz dazu sagen,
bitte? Ja, und zwar haben wir hier, man sieht es ganz prima auf der anderen Seite, schräg eingesetzte Aerosolabscheider. Über die tun wir die Kochphrasen absaugen. Und in diesen Abscheidern erreichen wir so eine hohe Geschwindigkeit, dass wir quasi einen Zyklon drin entstehen lassen, um die ganzen Aerosolpartikel da rauszuschleudern. Und die werden dann quasi direkt am Abscheider, laufen die runter. Also sprich, das ist kein Filter, sondern das ist wirklich ein Abscheider.
Also das heißt, die warme Kochluft wird abgesaugt, aber was in der Luft ist, der Öltropfen, der Wassertropfen, die Schmutzpartikel, die werden nicht abgesaugt und dem Nachbar über den Gehweg an die Fassade geblasen, sondern die werden getrennt, gefiltert und zurückgehalten.
Genau.
Okay. Von der Planung, Vertriebsseite, Vitali, du als Vertriebsleiter vom Hause Reven, wie kann man sich das vorstellen? Montags plant der Andreas, Dienstag bietet es an und mittwochs hole ich den Auftrag oder wie geht es?
Das wäre super, wenn das einfach so gehen würde, das wäre natürlich klasse. Nein, natürlich, da ist eine sehr, sehr, sehr aufwendige Vorplanung nötig, um sowas zu realisieren. Zum Beispiel das Projekt hier, es begann vor 3 Jahren, 2018 kam zum ersten Mal auf uns im Planungsbüro zu mit diesen Projekt, wo dann auch die Herausforderung war, einmal Altbau, wo komplett saniert wird und zusätzlich noch ein Neubau, wo da dazu kommt. Das nimmt dann langsam seinen Lauf, bis das dann einmal das Konzept steht technisch. Dann kommt natürlich die Vorstellung vom Architekten, die Vorstellung vom Bauherr, wie das optisch auszusehen hat. Das alles wird einmal dann durchbesprochen, einmal geplant, vorgestellt. Dann kommt eine Änderung, dann kommt wieder der Küchenbauer mit anderen Kochgeräten. Also es ist ein ständiges Laufen hin und her. Es ist ein Prozess, der sich doch hinzieht, bis dann realisiert wird.
Aber da muss ich jetzt noch mal nachbohren. Wenn du von Planen redest, was bedeutet das? Bedeutet das Zeichnen oder kannst du das mit deinen Teams schon im 3D-Bereich, das ist ein Schlagwort Building Information Modeling, BIM, geht es schon bei Lüftungsdecken oder bei ganzen Projekten wie das hier oder ist das noch
Zukunft? Es ist natürlich in der modernen Zeit heutzutage technisch möglich. Also planen heißt jetzt nicht in 2D oder mit einem Bleistift, mit Lineal, sondern es sind etliche Berechnungen. Angefangen von der Luftmengenberechnung, dass die erstmal feststeht als Grundlage. Dann kommt hinzu, das Design, das wird gezeichnet. Wird erstmal in 2D gezeichnet. Danach kommt die Lichtberechnung, was heutzutage auch sehr wichtig ist, dass die Lichtverhältnisse dementsprechend so stimmen, dass die Arbeitsfläche ausreichend beleuchtet ist. Ja, wenn das alles einmal steht, dann kann man das natürlich in 3D einmal umwandeln, so dass wir da einen räumlichen Vorstellung haben.
3D-Modell.
3D-Modell, genau. Okay. Auch von so einer Küche, das kann man 3D zeichnen, das kann man dann auch bequem präsentieren, zeigen, Bauherren zeigen, so sieht dann irgendwann deine Küche aus. Die Möglichkeiten gibt es, werden auch durchaus genutzt und ich denke mal, in ein paar Jahren gibt es nur solche Planungen.
Okay, dann verstehe ich, dann ist das schon mehr Planungsaufwand wie ein Tag.
Das ist auf jeden Fall.
Ja, okay, Vitali, das sind super interessante Aspekte zur Planung. Da noch abschließend eine Frage. Es fängt logischerweise mit der Planung an, bis hin zum BIM 3D-Modell und endet eben mit der Installation und Montage und dass man dann eben so ein schönes Produkt hat, wie wir es jetzt heute abfilmen und vorstellen dürfen. Managst du das alles mit deinem Team, mit dem Hause Reven oder mit uns oder wie gesagt, da mal bitte noch was dazu.
Gut, der Ablauf ist, solange es auf dem Papier ist, ist es auf dem Papier. Wenn es dann durch einige genehmigt wird oder durch einige Stellen geht, wo es genehmigt wird, wo es dann zur Realisierung kommt, dann geht der nächste Part los. Dann wird der praktische Part durchgeführt. Das heißt, die Abluftkörper werden dementsprechend gebaut, auch eben von uns, auch eben von Reven gemanagt. Natürlich in Zusammenarbeit mit anderen Gewerken, die auch in diesem Projekt beteiligt sind, bis hin zur Realisierung, zum Einbringen, zum Montieren und zur Inbetriebnahme. Okay. Das kommt alles aus einer Hand. Okay. Das sind auch die Vorteile. Man hat hier die Absaugung, die Decke, die Beleuchtung, alles aus einer Hand. Natürlich in Zusammenarbeit mit einer Lüftungsfirma, mit einem Elektriker, mit Sanitär, was da alles noch dazu gehört, die dann das mit uns abstimmen, bis man dann natürlich sowas realisieren kann.
Ja, hochinteressantes Projekt und wir waren jetzt ja hier in diesem Bereich, in Anführungsstrichen, nur im Frontcooking, im Ausgabebereich. Für die Küche, für das Kochpersonal, für das Küchenteam ist das eigentliche Hauptspielfeld, wo es wirklich zur Sache geht, die sogenannte Hauptküche, wo wirklich die ganzen Gerichte produziert werden. Da haben wir hier für so ein 5-Sterne-S-Superior-Hotel wirklich eine ganz moderne, ganz schöne, ganz großzügige, große gewerbliche Küchenlüftung, die sich anschließt hinter dem Anbau. Und dazu, Andreas, davor wir dann die Hauptküche allen vorstellen werden, Kurz mal noch mal ein paar Infos. Hier war früher eine alte Küche, genau. Hier Neubau. Kannst du das noch mal kurz erläutern? Davor wir dann rübergehen in den Hauptkochbereich.
Genau. Und zwar, wir stehen jetzt hier quasi in der alten Küche. Okay. Die wurde abgerissen, weil halt das Hotel, das expandiert halt auch irgendwann mal. Brauchen halt dementsprechend halt auch den Platz oder man möchte seinen Gästen auch wieder was Neues bieten können. Okay. Dementsprechend wurde quasi ein Anbau hinten dran gesetzt, wo jetzt die Küche rübergewandert ist. Natürlich auch größere Spülküche. Und dann hat man den Platz hier genutzt, um halt einfach eine Showküche reinzubauen, verstanden. Um den Gästen was bieten
zu können. Das heißt, hier wurde umgebaut und jetzt, wenn wir rübergehen in die Hauptküche, das ist komplett
Neubau. Das ist komplett ein Neubau. Genau, also quasi die Wand, wo man hier sieht, ist quasi genau die Grenze.
Okay. Gut, dann geht es jetzt in die Hauptküche, wo riesige Luftmengen und wo ganz große Mengen an Gerichten hergestellt werden. Und wie und was sowas aussehen kann, werden wir jetzt sehen. Okay, jetzt sind wir angekommen in der Hauptküche. Hinter mir der Hauptkochblock, wo eben, wie zuvor gesagt, wirklich richtig produziert wird. Kurz ein paar Informationen vom Andreas, der es geplant hat und der später auch bei der Installation, bei der Montage noch mit dabei war. Da kommen wir ganz zum Schluss drauf mit unserem Montagemeister. Aber jetzt hier zu diesem Hauptkochbereich hinter mir ein paar technische Informationen, vor allem lufttechnischerseits, Andreas, in welchen Größenordnungen sind wir hier jetzt unterwegs?
Genau, also der Kochblock selber, da sind wir ca. mit einer Luftmenge von knappen 10.000 Kubikmeter unterwegs.
Und wie zuvor erläutert, was rausgeht aus dem Raum, aus dem Gebäude, muss auch ins Gebäude reinkommen. Also selbe Spielregeln, wie wir es vorhin in der Ausgabe erklärt haben. Wenn 10.000 rausgehen, müssen auch irgendwo 10.000 wieder reinkommen. Genau. Kubikmeter pro Stunde. Und wie habt ihr das hier gelöst in der Hauptküche?
Genau, also hier in der Hauptküche, das haben wir gelöst mit Zuluftquellauslässen. Da haben wir zum Beispiel da hinten im Gangbereich verbaut oder gerade vorne im Kellnerpass, sodass wir halt recht gut die platzieren konnten in der Decke her, sodass auch der Lüftungsbauer keine Probleme gehabt hat, große Umwege mit den Kanälen zu fahren.
Okay, das sind dann das sind Lochbleche an der Decke, über die dann die Zuluft impulsarm in den Raum reinkommt, reinrieselt.
Genau.
Ja.
Genau.
Und auch hier wieder möglichst ohne Zugerscheinungen.
Genau.
Okay, interessant. Vitali, wenn du das mit deinem Team am Planen bist, also vorhin in der Ausgabe haben wir viel über die Geometrien bis hin zu 3D-Modellen diskutiert. Eine andere interessante Frage ist, wenn du das am Planen bist, ich frage jetzt mal ganz blöd, warum 10.000 Kubikmeter hier und warum nicht nur 1.000 Kubikmeter? Was sind da die Parameter, die das vorgeben?
Die Parameter, also gerade in der Küchenabluft, finde ich ganz interessant, die Luftmengen zu bestimmen. Das ist natürlich, die Luftmenge ist da abhängig von den Kochgeräten. Wir sehen hier jetzt einen Kochblock. Auf diesem Kochblock verteilt sind mehrere Kochmöglichkeiten. Cerankochfeld, dann hat man hier eine Grillplatte, wo gegrillt werden kann. Dann gibt es dort Möglichkeiten wie Salamander. Hier hat man ein anderes Gerät, einen Kombidämpfer. Die geben Wärme ab, die haben Anschlüsse, elektrische Anschlüsse, danach legt sich die Luftmenge an. Dann ist es auch natürlich wichtig, die Größe selber, was für Abmessungen das es hat. Ja, und die Menge macht es dann letztendlich aus, dass man dann errechnen kann, was so ein Kochgerät in der Lage ist, als Dampf abzugeben während des Kochprozesses. Dementsprechend legen sich die Überstände fest und auch die nötige Abluftmenge, die raus muss.
Und da muss man sich jetzt mal vorstellen, liebe Zuseher, wir reden jetzt hier nur in diesem Hauptkochbereich, also nur in diesem Hauptbereich von 10.000 Kubikmeter. Der ganze Raum total hat eine Größenordnung hier von 20.000 Kubikmetern an Luft pro Stunde, die den Raum verlassen und klimatisiert, gekühlt, beheizt müssen auch wieder 20.000 Kubikmeter pro Stunde in den Raum rein. Das sind wahnsinnige Luftmengen und Luftwechsel. Größere gibt es kaum irgendwo im gewerblichen Bereich. die Luft wird die einfach nach draußen geblasen oder kann man da noch was mit Wärmetauscher machen? Was sind da die regularen Spielregeln?
Also in der Größenordnung, in der Abluftmenge muss eine Nachbehandlung vorgesehen werden. Das heißt, eine Wärmerückgewinnung muss vorgesehen werden, aber dafür muss die Luft dementsprechend auch rein sein. Und das ist genau die Herausforderung in so einer Küchenabluft, wo doch ziemlich viele Phrasen, ich sag mal jetzt einfach Fett, die sich von dem Kochprozess entstehen, in der Luft bewegen, die rausgenommen werden müssen, so effektiv wie möglich, sodass eine Wärmerückgewinnung dann sich rentiert und auch effektiv arbeitet. Ne? Also die muss einen Wirkungsgrad bringen und so eine Wärmerückgewinnung bringt nur dann einen Wirkungsgrad, wenn die sauber ist. Das ist die eigentliche Hauptaufgabe, die Abscheider trennen, die Aerosole aus der Luft, sodass die Luft, die hier abgesaugt wird, sauber draußen wieder rauskommt.
Was Vitali gerade angesprochen hat, ist wirklich unheimlich wichtig. Und man mag es am kleinen Kiosk, am kleinen Gastrobereich nicht so detailliert angehen müssen, aber bei einer größeren gewerblichen Küchenlüftung gibt es einfach drei Schritte, die entscheidend sind, ob sowas funktioniert mit dem Absaugen und Luftreinigen oder nicht. Also das sind drei fundamentale Schritte, die für eine funktionierende oder nicht funktionierende Küchenlüftung entscheiden, die über eine funktionierende Küchenlüftung entscheiden. Schritt 1 ist immer, was von den Bratpfannen, was von den Kochkesseln an Wolken nach oben steigt, muss erfasst werden. Erfassung Schritt 1. Dann der zweite Schritt, wenn es erfasst ist, muss es abgesaugt werden. Es bringt uns nichts, wenn es erfasst wird und wie so eine Nebelwand im Raum stehen bleibt. Das ist der Schritt 2. Nach Erfassen absaugen. Das Absaugen muss funktionieren. Und dann der dritte Schritt, was Vitali gerade angesprochen hat. Wir dürfen es nicht nur absaugen und dem Nachbar ans Nachbarhaus blasen, sondern die Luft muss natürlich gereinigt werden. Also das Erfassen, das Absaugen und das Reinigen sind drei fundamental wichtige Schritte, die über eine funktionierende Küchenlüftung entscheiden. Durch die drei Schritte möchte ich jetzt in diesem Hauptkochbereich, wo wir das natürlich ganz extrem haben, nochmal eingehen. So Schritt 1, das Erfassen. Andreas, ich habe jetzt gerade gesagt, hier stehen normal Bratpfannen, Kochkessel, wo unheimliche hohe Mengen an Luft nach oben geht. Wie stelle ich eine Erfassung sicher, damit eben das, was nach oben steigt, erfasst nicht und nicht irgendwo im Raum hingeht? Was ist da das Wichtige bei deinen Planungen, Auslegungen, damit Schritt 1 Erfassen gegeben ist?
Und zwar ist das der notwendige Überstand vom Kochgerät, also quasi die Kante vom Erfassungsbereich muss einen bestimmten Überstand haben, dass ich wirklich diese Erfassungsgrenze erreiche.
Also das sieht man jetzt hier sehr schön. Die Kante vom Kochgerät ist irgendwo hier. Und die Kante von diesem Auffangvolumen ist eher im Bereich, wo Andreas steht.
Genau.
Wäre jetzt diese Kante hier,
dann hätte ich gar keine Erfassung.
Weil also, uns die Wolke über die Kante rausgehen
genau.
wird.
Das würde sich dann komplett im Raum verteilen und würde nicht das Ziel erfüllen.
Also das ist Schritt 1 und auch was, wo bei sehr großen Küchen heutzutage immer noch falsch gemacht wird. Es geht bald kein Quartal vorbei, wo ich nicht irgendwo in Europa eine Küchenlüftung sehe, wo diese Kante vom Kochgerät identisch ist mit der Kante von der Erfassung. Und das kann ja nicht funktionieren, weil die ganzen Dampfwolken gehen ja nicht zylindrisch nach oben, sondern die sind ja wie ein Trichter, gehen auf und dann passiert eben das, was du gesagt hast, dann geht uns das überall hin und dann haben wir die Aufgabe praktisch schon im Schritt 1 verloren. Wir haben die Erfassung nicht bewerkstelligt, dann kann alles andere, was danach kommt, nicht mehr funktionieren. Das Absaugen kann nicht funktionieren, uns filtern, Luftreinigen kann nicht funktionieren und damit eben dann der Schritt 2 funktioniert, das Absaugen, Vitali, ist das, wenn ich es richtig verstehe, sehr wichtig, was du vorher beschrieben hast. Wenn wir es mal erfasst haben, muss es abgesaugt werden, aber abgesaugt werden kann es nur, wenn
genügend Abluftmenge da ist. Also die Abluftmenge, der Motor, der Ventilator muss die Luftmenge befördern, die sich hier gestaut hat. In einem bestimmten Zeitraum muss es aus dem Raum, aus diesem Erfassungsraum raus. Und das ist dann abhängig von der Abluftmenge, die dann vorher theoretisch durch die Kochgeräte ausgelegt wird.
Und wenn ich die Abluftmenge zu gering wähle, weil ich am Lüftungsgerät Geld sparen will und ich habe das richtig gemacht, was du gerade gesagt hast, Andreas, dann habe ich es zwar erfasst, aber dann bleibt es stehen.
Dann bleibt es stehen.
Und geht nicht weg.
Dann geht es nicht weg oder es geht langsam weg und diese Aerosole, die sich da oben in der Luft befinden, durch ihre Schwerkraft kommen dann irgendwann wieder nach unten und das hat sein Ziel verfehlt. Das wäre einfach zu schade, wenn da jetzt die Abluftmenge nicht ausreichen würde.
Und wenn wir dann jetzt das Erfassen gemacht haben, hinbekommen haben, das Absaugen hinbekommen haben, dann dürfen wir es, wie gesagt, nicht einfach aus dem Gebäude irgendwo hinblasen, sondern dann ist der dritte Task, so heißt es, glaube ich, fast wortwörtlich in der neuen DIN EN 16282, was erfasst worden ist, muss abgesaugt werden und Schadstoffe sind vom Abluftstrom zu trennen.
Richtig.
Was bedeutet das? Kannst du das nochmal erläutern, Andreas?
Das heißt quasi, dass wir die Aerosolpartikel, diese Öltröpfchen, am Entstehungsort, also sprich quasi hier in den Erfassungseinrichtungen, direkt aus der Luft rausfiltrieren müssen.
Okay.
Und das erreichen wir durch unsere X-Zyklon-Aerosolabscheider. Weil wir, wenn wir die Luft ansaugen, eine bestimmte Geschwindigkeit im Abscheider erreichen, sodass wir einen kleinen Zyklon entstehen lassen können, wodurch die ganzen Partikel quasi rausgeschleudert werden und am Abscheider entlang runterlaufen, dass die sich in der Fettsammelrinne sammeln.
Mhm. Und praktisch der Schritt 2, der über eine effiziente Küchenlüftung entscheidet, was jetzt Andreas gerade beschrieben hat, durch so eine X-Zyklon-Abscheidung, kann man die messtechnisch da irgendwie nachweisen, aufnehmen oder geht es nur per Sichtkontrolle, passt schon und wird schon ausreichend sein, wie es Marktbegleiter so schön als beschreiben?
Ja, das ist wichtig, dass das auch nicht nur jetzt behauptet wird, sondern dass man das fundiert nachweisen kann. Dazu gibt es Messmethoden, Messmöglichkeiten. Wichtig ist auch in dem Bereich, dass man nicht nur die Menge misst, sondern es kommt auch darauf an, was ich abscheide. Also die Partikelgröße ist wichtig und die Menge ist wichtig. Und das kann man dann natürlich sehr gut messen, was hier entsteht. Und hinten am Abluftsammelkanal kann man dann die Ergebnisse messen, was hinter dem Abscheider noch bleibt. Dürfte eigentlich nichts mehr bleiben, wenn alles richtig ausgelegt ist. Und das kann man wunderbar messen mit bestimmten Techniken. Und das können wir durchaus auch anbieten und praktizieren.
Okay, was bei solchen Küchenlüftungsanlagen auch nicht zu unterschätzen ist und was in der neuen Europanorm jetzt auch vorgeschrieben wird, ist im Hinblick auf die Beleuchtung, was wir jetzt hier überall integriert in die Küchenlüftung sehen, ist eine LED-Beleuchtung. Und die LED-Beleuchtung ist Teil der Küchenlüftung. Ist das richtig, Andreas?
Das ist richtig.
Und was ist im Hinblick auf so eine LED-Beleuchtung jetzt zu beachten in der Auslegung, in der Dimensionierung oder geht es rein nach Optik?
Optik ist da eher zweitrangig. Das Wichtigste eigentlich gerade bei der Auslegung von der LED-Beleuchtung ist, dass wir einfach im Arbeitsbereich, also quasi genau in so einem Kochblock, in dem Bereich auf jeden Fall 750 Lux mindestens erreichen. Jetzt zum Beispiel wie in einem Gangbereich wie hier, da würden 500 Lux komplett ausreichen. Aber die Arbeitsplätze sind halt die wichtigen und da müssen wir gucken, dass wir wirklich dementsprechend dann die 750 Lux erreichen. Und
ja, da haben wir bei uns im Hause in jüngster Vergangenheit ein ganz neues Projekt, ein Produkt aufgezäumt und selber eine eigene Reven LED entwickelt und zur Marktreife gebracht. Und ja, Andreas und Vitali waren da federführend mit dem Projektteam. Wenn du das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern könntest, Vitali, bezüglich der Ausleuchtung, was Andreas gerade gesagt hat, 750, 500. Oft ist ja in vielen Köpfen noch die 500 drin. Und kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, was das bedeutet und wo man da aufpassen muss und wie ihr das dann macht im Team, damit es eben sichergestellt ist? Ja?
Genau. Also die Beleuchtung ist heutzutage auch ein weit ein sehr wichtiges Thema, gerade in solchen Bereichen, wo gearbeitet wird, sei es jetzt Küche, sei es jetzt andere Arbeitsbereiche. Im Moment befinden wir uns in einem Küchenbereich, wo dann ja Lebensmittel bearbeitet werden. Und sobald es da irgendwo ein Arbeitsplatz ist, dann muss eine ausreichende Ausleuchtung gewährleistet sein. Möglichst ohne Schatten, also dass es keinen Schatten wirft. Und um das alles zu realisieren, kann man nicht einfach Pi mal Daumen sagen, okay, 5-6 Leuchten für diesen Bereich reicht schon vollkommen aus. Nein, das ist ja auch eine Investitionsfrage, deswegen sollte das auch möglichst genau ausgelegt werden. Auch da gibt es Programme, wo dann wirklich ja die Leuchte, die Leuchtstärke, Lumen und Lux eingepflegt werden, ins Programm eingetragen werden, sodass dann eine detaillierte Lichtberechnung erfolgt. Auch das kann dann ja, heutzutage gemacht werden oder muss sogar gemacht werden, wird es auch gemacht. Bei uns, bei jedem Projekt wird so eine Lichtberechnung gemacht und das zu den Unterlagen mitgegeben, sodass sichergestellt ist, dass jeder Winkel auch noch so kleine Arbeitsfläche ausreichend beleuchtet ist.
Das bedeutet, neben der ganzen Konstruktion und Planung und 3D-Modellierung machst du mit deinem Team bei Lüftungsdecken, bei so großen gewerblichen Küchenlüftungsanlagen auch immer noch eine Lichtplanung?
Ja, es ist eine Lichtplanung immer dabei. Das angefangen Luftmengenberechnung bis hin zu Überstandsberechnungen, dann die Lichtplanung, wie gesagt, ist ein sehr wichtiger Faktor, eben gerade um zu gewährleisten, dass die Lumen oder dass die Lux, das heißt die Ausbeutung vom Licht am Arbeitsplatz dementsprechend so weit ausreichend ist, wie es ja vom Gesetzgeber auch vorgegeben ist. Es gibt Normen, es gibt Dienst, die das tatsächlich vorschreiben, die dann sagen, hier in diesem Arbeitsbereich 700 Lux in Gängen, die nicht so betroffen sind, reichen auch vielleicht 500 Lux aus, aber wir achten da schon sehr akribisch drauf und deswegen ist so eine Berechnung notwendig.
Die Leuchten selber, die sind ja jetzt eigene Revenprodukte. Sind die jetzt wie die ganzen Produkte selber auch Edelstahl rostfrei oder sind es, wie es bei vielen Marktbegleitern immer noch gemacht wird, pulverbeschichtete Stahlbleche? Was ist da die eigentliche Umstand bei uns?
Wir haben auch da ausschließlich aus nicht rostendem Edelstahl. Mhm. Auch die Lampen oder der Lampenkorpus, mhm, wo dann die LED-Platinen drinnen sind, mhm, ist alles aus Edelstahl und ja, nicht rostend, dementsprechend stabilen
Umhausung. Das ist ja auch was, wo ja, jetzt mit ein bisschen Stolz schon anbringen will und anbringen möchte. Also unsere Produkte sind, wie es Vitali gesagt hat, Edelstahl rostfrei gelabelt. Also man kennt es im Privatbereich von so Edelstahl-Kochtöpfen oder Edelstahl-Bestecken. Die haben solche Aufdrücke, solche Labels, Aufkleberchen, manchmal Edelstahl rostfrei. Und ein Betrieb darf nur Edelstahl rostfrei labeln, wenn er in seiner Produktion nie rostende Stähle verarbeitet. Das wird von vielen Marktbegleitern recht großzügig behandelt, sage ich jetzt mal freundlich. Aber richtigerweise darf Edelstahl rostfrei nur gelabelt werden, wenn auch Edelstähle, nicht rostende Stähle ausschließlich verarbeitet werden. Weil das ist ganz gefährlich, wenn man auf Bearbeitungsmaschinen Edelstahl rostfrei ab und zu bearbeitet und dann immer wieder verzinkte Stähle, ganz normale Stähle drauf habt. Und da gibt es so einen Abrieb und der Abrieb wird sich übertragen und irgendwann würde das zu rosten anfangen. Also so konsequent, wie wir das machen, wird es von Marktbegleitern ganz selten gemacht. Und hier ist jeder herzlich mal eingeladen. Wir produzieren alles, was ihr hier seht, ausschließlich bei uns 20 Kilometer nördlich von Stuttgart. Und bei uns werden nur Aluminiumbleche oder hochlegierte, nicht rostende Stähle verarbeitet, bis hin zu versteckten Gehäusen, wie es jetzt der Vitali gerade beschrieben hat. Ja, okay, das haben jetzt die Informationen gewesen zur Auslegung, zur Planung und was braucht es, damit es im Betrieb funktioniert. Ein letzter interessanter Part ist natürlich die Montage, die Installation. Und da haben wir unseren Montagemeister, Serviceleiter Klaus Mande hier. Und da würden wir jetzt einen fliegenden Wechsel machen von unserem Vertriebsleiter Vitali Ley. Vitali, nochmal super, die Infos waren toll, danke dir.
Gerne.
Würden wir jetzt einen fliegenden Wechsel machen zu unserem Montageleiter Klaus Mann und man erkennt ihn, er ist ein Kopf größer wie Vitali. Okay, wie angekündigt, jetzt Klaus Mann, unser Serviceleiter und Montageleiter, viele Jahrzehnte bei der Firma mit dabei und unheimlich viel Erfahrung. Deswegen ist er bei uns derjenige, der eben ja, solche Installationsprojekte leitet, überwacht und mit seiner ganzen Erfahrung eben die Montageteams dann anleitet, damit es eben dann aussieht, wie es jetzt aussieht. Weil, wenn Klaus auf die Baustelle kommt, sieht es nie so aus. Da hat man rotige Lüftungskanäle und dann muss man irgendwie anfangen und das sind oft ja Herkules-Projekte, die wirklich nicht einfach zu managen sind und das ist schon Klaus seine Aufgabe Woche für Woche und vielleicht mal Klaus, wenn einfach mal kurz so ein Überriss machst, wie hat es angefangen, was hat der Kopfzerbrechen gemacht, was war besonders speziell hier, erzähl den Leuten mal ein bisschen mit, was du da zu kämpfen hast in Anführungsstrichen bei solchen Projekten.
Also hier im Hotel Engel war das allererste Problem, auf das wir gestoßen sind, die Einbringung. Mhm. Und zwar gibt es hier in diesem Neubaubereich nur eine Treppe vom Kellergeschoss, eine sehr schmale Treppe, gewendete Treppe, beziehungsweise den Durchgang durch den Altbau. Mhm. Und den konnten wir damals nicht gehen, da dieses Hotel in der Zeit noch im Betrieb war.
Aha, okay.
Mhm. Also wurde im Außenbereich vor dem Fenster ein Podest in 4,5 Meter Höhe gebaut, wo diese ganzen Körper abgeladen werden konnten. Wir standen auf der Straße im Autokran und haben auf dieses Podest abgeladen und haben es dann durch ein Fenster in diesen Raum eingebracht, in die Küche eingebracht. Ich muss natürlich dazu sagen, es war Volksjahr im Dezember, wo es mal richtig, richtig zackig war, also kalt. Das war das erste Problem. Das zweite Problem hier beim Montagestart war, dass natürlich noch alles vorhanden war. Also die Fliesenleger haben noch gearbeitet, Lüftungsbauer natürlich war noch nicht komplett durch. Sodass wir hier uns erstmal Baufreiheit schaffen mussten. Ja. Mhm. Also wir haben alles zwischengelagert in einem Bereich außerhalb der aktiven Küche, ja, der jetzt, wie sagt man dazu, der jetzt hier ein Bereich der Showküche ist,
okay.
Mhm. Wo praktisch vor Gästen gekocht werden kann.
Ja.
Das war damals alles noch Rohbau, ja. Wie natürlich alles. Ja. In diesem Bereich haben wir zwischengelagert.
Okay.
Also wir mussten ja aus dem Test weg, wo es gescheitert, muss mir das Material einbringen.
Ja. Genau.
Also das hat sicherlich 1,5-2 Tage schon allein hat das in uns aufgehalten.
Was ich da noch erläutern möchte zu den Ausführungen von Klaus, ist, man muss bedenken, diese Edelstahlelemente können bis zu 4 Meter lang werden, in Sondergrößen sogar 6 Meter lang. Ich glaube, erst diese oder vergangene Woche war der Klaus beim aktuell laufenden Großprojekt, wo wir Erfassungseinrichtungen, Küchenhauben, die Teile von einer großen Lüftungsdecke werden, mit über einer halben Tonne Gewicht haben, wo wir ähnliche Diskussionen haben, wo ja. Sie mit Kranen und Formel 1 Manitus und was weiß ich gerade am Diskutieren sind. Ähnliche Diskussion, Klaus, oder?
Wir haben ja zum Teil letzte Woche diese Einbringung gehabt in diesen. Also das waren Körper, die hatten ein Gewicht von ca. 480 Kilo.
Mhm.
Dann wird es natürlich interessant. Das ist also nicht mal so mit zwei Mannzweigen, die sie dann einbringen können. Da muss ich schon genau nachdenken, genau planen, wie bekommt man solche Sachen in die Küchenraum hinein. Zum Teilweise sind natürlich auch diese Einbringungswege verstellt, verbaut, es geht um Ecken herum. Sind welche 6 Meter lange Körper kommen die überhaupt um die Ecke rum? Das wird dann interessant.
Mhm. Ja. Also das sind Dinge, die im weitesten Sinne alle unter Planung laufen. Der Vitali hat es ja vorhin zu eingangs beschrieben, was Planung bedeutet und wie lang Planung läuft. Also da ist der Andreas, der eher im Designbereich, im Auslegungsbereich ist, aber schon in dieser Planungsphase greift auch wieder das Zahnrädchen von unserem Montageleiter Klaus mit rein, der auf die Baustellen geht und ein sogenanntes Aufmaß macht. Also da reden wir noch von einem Rohbau, wo bis auf Beton nicht viel zu sehen ist. Aber er entscheidet mit seiner Zeichnung, ob solche Elemente eben 4 Meter oder 2 Meter werden. Und diese Entscheidung fällt im Austausch mit Klaus. Klaus kommt von einer Baustelle in Frankfurt, vom Skyscraper, wo dann vielleicht die Information kommt, in den Aufzug passen bloß 2 Meter Teile rein. Dann kann es ja durchaus passieren, dass du einmal wieder einen Plan über den Haufen werfen musst oder aktualisieren musst mit Input von ihm, richtig,
Andreas? Richtig, richtig. Also in der Planungsphase kriegt man eigentlich selten so detaillierte Informationen. Da wird meistens halt erstmal hinterfragt, in welchem Stockwerk ist diese Küche überhaupt, zum Gucken, wie kommt man überhaupt da nachher hin oder wie sind die Zugangsmöglichkeiten, dass man da schon mal vorab ein Stück weit die Größen detaillieren kann. Aber im Endeffekt, sobald das Aufmaß gemacht wird, da entscheidet sich dann, ob die Größen so funktionieren oder ob die nochmal angepasst werden müssen.
Und was sicherlich eine Besonderheit jetzt bei diesem Projekt hier war, bei dem Hotel Engel in Obertal, war, dass Andreas auch bei der Montage nicht nur dabei war und Hallo gesagt hat, sondern Andreas hat wirklich Hand angelegt und war mehr als eine Woche hier mit als Monteur, was ja natürlich für einen Lüftungstechniker, für einen Lüftungsplaner nicht üblich ist. Aber da haben wir wirklich die aktuell grassierende Pandemie oder die Krise eben zur Chance umgemünzt. Und Andreas hat hier praktische Erfahrung gesammelt, dass ich wirklich auch von Seiten der Geschäftsleitung mal Danke sagen möchte, Andreas. Und das hat mir wirklich tiefsten Respekt abgerungen, weil es gibt andere Techniker, die sagen, nee, ich montieren mache ich nicht, da bin ich mir zu fein dafür. Und das hat mir wirklich tiefen Respekt eingeflößt, dass das für dich keine Sekunde Diskussion war. Und ich denke, korrigier mich, aber mir ging es selber so mal vor 25 Jahren da. Man lernt auch viel dabei.
Ja. Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung, weil man halt einfach wirklich auch sieht, was man montiert, was man eigentlich auch selber geplant hat. Aber man sieht halt auch, wo wirklich nachher so die Knackpunkte sind, wo man mehr aufs Detail dann achten kann, einfach, dass es keine große Komplikation nachher gibt.
Ja, ich sage immer, das sind echte Projekte. Das sind echte Projekte und das Projekt, das läuft eben nur, wenn ganz, ganz viele Zahnrädchen da ineinander flutschen. Und zwei solche Zahnräder, die einfach wirklich ineinander greifen müssen, ist das Zahnrädchen Montageleitung und Planung. Und das war hochinteressant, Klaus, dass man mal eine ganz grobe Vorstellung hat jetzt für so einen Bereich. Hast du das in einem Tag montiert oder gut, Spaß, ja, nicht böse werden. Aber wie lange braucht man für was, wenn es halbwegs normal läuft?
Also wir haben hier im Bereich, in dieser Hauptküche, haben wir so circa 3 bis 4 Wochen gebraucht zu montieren. Man startet in diesem Bereich immer grundsätzlich mit den Körpern, mit den Abluftkörpern.
Wie man sie hier sehen, diese Elemente, wo die Abscheider drin sitzen?
Genau, der Hintergrund ist natürlich als erstes, das sind die Orientierungspunkte. Abscheidekörper, Kochblock. An der Wand, Abscheidekörper, Kochblock.
Aber wenn ihr kommt, ist ja der Kochblock noch nicht da. Das ist ein Zeichnungsmaß.
Ein Zeichnungsmaß. Okay. Da. Mhm. Man kann natürlich, da das Fundament in der Regel da ist, nicht beschichtet, aber im Rohzustand, da schon auch erkennen, ob irgendwas schief läuft. Mhm. Ist dieser Abluftkörper ist ja mittig zum Block.
Okay.
Oder verschiebt sich da irgendwas? Vom Grund her. Alles schon da gewesen. Ja. Das zweite ist natürlich auch diese, läuft dann in Abstimmung mit der Lüftungsfirma. Weil wenn wir diese Körper hängen und ausgerichtet haben, müssen die ja praktisch ihre Aufmaßteile für ihre Kanäle bestellen, festlegen, bestellen. Das muss ja dann Zug mit Zug machen. Ja. Mhm. Weil wenn wir, je weiter wir im Montagebereich vorschreiten, desto schwieriger wird es für die natürlich, diese Lüftungsteile anzuschließen.
Okay.
Das heißt, es ist immer ein Geben nehmen. Man muss natürlich da Hand in Hand arbeiten. Da. Wir haben hier im Bereich der Hauptküche haben wir 4 Aktivfilter. Da. 1, 2, 3, 4. Da. Also diese Körper werden gebaut, die Böden werden montiert in diesem Bereich, das sind diese Teile hier. Ja. Und die Lampen als tragende Elemente werden montiert. Ja, diese Lampen werden dann diese Einlegepaneele, die Blechkassetten eingelegt, die in der Regel revisionierbar sind, wenn nicht irgendwelche Einbahnen drin sind. Sprinkler haben wir jetzt hier keine, aber zum Beispiel, man kann mir vorstellen, dieses Licht da, das wird jetzt nie rausgehen, diese Deckenpaneele. Aber okay. Normalerweise ist ein Großteil dieser Paneele entnehmbar.
Ach, das heißt, die meisten waagerecht eingebauten Deckenmetallelemente sind entnehmbar?
Von unserer Planung her sind praktisch alle entnehmbar.
Aha, okay.
Es ist natürlich möglich, dass oben drüber Einbauten sind, Kanäle, ähnliche Sachen,
ja, okay, ja, klar.
Die extrem knapp drüber weglaufen, ja. Wo sie dann nicht mehr entnehmen kann. Ja. Aber in der Regel kann man sie auch verschieben. Eigentlich kann man nie, wo alle Paneele ohne Einbauten, wie das Fluchtschild, da, wie wir hier haben, diese Rauchmelder, wie wir da haben. Teilweise sind ja auch noch Notbeleuchtung drin, habe ich gesehen hier in dem Bereich.
Ja.
Alle anderen kann man entnehmen.
Ja. Ja. Gut, ich habe es jetzt heute im Lauf des Videos schon ein paar Mal erwähnt, dass wir unheimlich große Luftmengen haben. Also irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Kubikmeter pro Stunde, die zum Gebäude rausgehen und die gleichzeitig wieder durchs Gebäude reinkommen. Wie, Andreas? Metallkanäle und wie einfach schließen die dann an, was Klaus gerade beschrieben hat? Kannst du da noch den Leuten eine Idee geben, was praktisch hier hinter den Metallkassetten versteckt ist?
Ja, also hier sind auf jeden Fall Metallkanäle verbaut. Was in der meisten, also in größten Fällen werden das verzinkte Kanäle sein.
Also einmal für Abluft raus und einmal für Zuluft rein.
Genau, beides okay. Verzinkte Kanäle. Für die Abluft halt gesondert verdicht gemacht, ja. Was natürlich eine Vorschrift ist, weil Kochküchenabluft muss verdicht sein. Und ansonsten vom Anschluss her, da tun die Lüftungsbauer das unterschiedlich eigentlich handhaben. Die einen tun wie so ein Schiebestutzenprinzip arbeiten, also sprich, die tun ihren Kanal ein bisschen kleiner bauen, wo sie dann in unseren Stutzen reinschieben.
Okay.
Hat den Hintergrund, dass halt, falls wirklich Aerosole durch den Abschalter es durchschaffen sollten und dann im Kanal kondensieren, einfach, dass diese Suppe dann zurücklaufen kann, ordnungsgemäß in die Fettsammelrinne.
In die Körper wieder.
Genau, in die Körper rein. Ja. Und andere, die bauen sich halt einen Flansch, einen Anschlussflansch auf den Schlutzen drauf, um so direkt zu verschrauben. Das hat halt den Nachteil, dass wenn es da zur Kondensierung kommen sollte, dann kann das da über die Flansch quasi rauslaufen und dann landet es oben in der Zwischendecke.
Und wie können sich die Zuschauer das jetzt hier bei der Lüftungsanlage, bei der Küchenlüftung vorstellen? Also wir, wie schon mehrmals erwähnt, wir saugen raus, wir blasen rein, aber wo geschieht es? Wo sind die großen Geräte, die saugen und blasen? Auf dem Dach, im Garten oder wo findet man die hier jetzt für die Anlage beispielsweise?
Also für die Anlage hier stehen die Lüftungsgeräte unten im Keller, also quasi eigentlich genau direkt unter uns.
Ah, okay.
Das sind zwei riesengroße Räume, wo Abluft und Zuluft steht. Aber das kommt halt immer planungstechnisch drauf an und gestaltungstechnisch. Die meisten, die setzen sowas aufs Dach, andere setzen es in der Garten vom Nachbar. Also das ist gestaltungstechnisch dementsprechend.
Okay. Ja, Andreas und Klaus, ich möchte euch danken für den interessanten Input und ja, für Sie, die Zuseher, wenn Sie mal selber so eine Küchenplanung haben, es gibt selten solche Expertise mit sogar Praxiserfahrung, kontaktieren Sie unseren Andreas, unser Haus. Wir würden uns freuen, mal so ein Projekt mit Ihnen begleiten zu dürfen.